Hey Lars, wie ist die Lage? Der fast tägliche Podcast mit Lars Meyer.
Wie ist die Lage? Unser fast täglicher Podcast in Kooperation mit der Hamburger Morgenpost, der Gute-Leute-Fabrik und Ahoi Radio spürt tagesaktuellen Fragen nach. Mein Name ist Lars Meyer und ich rufe fast täglich gute Leute aus Hamburg an.
Wie ist die Lage? Wird in dieser Woche präsentiert von der BMW-Niederlassung in Hamburg. Erstklassiger Service und persönliche Beratung an 5 Standorten in Hamburg.
Heute befreie ich den Musiker und Frontsänger der Band Tonbandgerät, Ole Specht. Ahoi, Ole.
Herzlich willkommen hier im Podcast-Studio.
Ach, Ole, du hast ja auch einen tollen Podcast, aber über den sprechen wir gar nicht, weil das ist nicht das aktuellste Produkt, was wir besprechen müssen. Morgen erscheint das neue Album von Tonbandgerät und ich bin total aufgeregt und gespannt, was es da zu hören gibt. Denn der Titel heißt Ein anderes Leben. Ist es auch dein anderes Leben, Ole? Also was hat sich bei dir verändert seit dem letzten Album?
Es ist ja total interessant, dass du so aufgeregt bist, weil ich gehe gleich auch noch auf deine Frage ein, aber ich bin richtig aufgeregt, denn das ist jetzt das Album, was 6 Jahre gedauert hat. Also das letzte Album ist 2018 erschienen und ja, 6 Jahre später kommt dann das nächste Album und gefühlt ist so der Druck schon gewachsen. Also weißt du, jetzt können ja die Leute sagen, aha, daran habt ihr jetzt 6 Jahre gearbeitet, Also deswegen, ich bin auch besonders aufgeregt. Ja, Ein anderes Leben heißt das und das ist auch es gibt einen Track auf dem Album, der letzte Track auf dem Album heißt Ein anderes Leben und in dem Song geht es so ein bisschen darum, dass man das Gefühl hat, dass die Leute und Freunde um einen rum einen vielleicht nicht mehr so verstehen, wie sie es vielleicht vor ein paar Jahren noch getan haben. Und dass man so plötzlich ist das nicht mehr so aufregend und spannend, dass man Musiker ist, so, sondern auf einmal wird man gefragt, ach was, du machst immer noch Musik? Wirklich? Und wann kümmerst du dich denn um deine Rentenkasse so? Und das ist auf jeden Fall ein Thema, was uns in den letzten Jahren ziemlich umgetrieben hat, so diese Veränderung. Ne? Am Anfang, als wir angefangen haben, Musik zu machen, da haben unsere ganzen Freunde halt studiert und hatten einen sehr ähnlichen Lebensstil wie wir. Und auf einmal, ja, geht das schon so ein bisschen auseinander.
Ich glaube, das hat aber gar nichts mit dem Alter oder so zu tun, sondern mit der Stellung der Kultur und Kunst in unserer Gesellschaft. Also vielleicht nicht nur auf Deutschland bezogen, denn man geht irgendwie automatisch immer davon aus, wenn man jetzt so eher so ein Bürotyp ist wie ich, dass man als Künstler und Kreativer erstmal nicht davon leben kann. Also ich höre das immer wieder aus meinem Freundeskreis, dass sie gefragt werden, aha, und davon kann man leben. Und das sind dann manchmal Leute, die irgendwie zigtausend Menschen begeistern bei ihren Konzerten. Hat Kultur zu wenig Einfluss auf unser Leben?
Oh, ich glaube, Kultur hat eigentlich einen Rieseneinfluss auf unser aller Leben. Ich meine, wir alle, also ich kenne eigentlich niemanden, der nicht mindestens einmal am Tag Musik hört oder abends mal einen Film guckt oder so. Ich glaube aber, dass sich die Bedeutung dessen, was das eigentlich für einen selber ist, bei vielen gar nicht so da ist. Also weil es halt eben immer da ist. Und ich glaube, so diese großen Streaming-Geschichten wie Spotify und Co. haben auch noch dazu beigetragen, dass Musik halt den Wert verloren hat. Nämlich du zahlst ja deine 10 Euro im Monat und dann kannst du halt so viel hören, wie du willst. Und das fühlt sich halt einfach dann auch ein bisschen beliebiger an, als wenn du damals noch im Mediamarkt Saturn oder sonst wohin gelaufen bist und dir ein Album für 20 Mark gekauft hast und das dann auch die nächsten Wochen einfach die ganze Zeit gehört hat. Das hat halt einen anderen Wert gehabt als heute, zumindest mein Gefühl.
Wie sehr denkt ihr denn tatsächlich beim Produzieren noch an den Albumkontext? Denn die Wahrheit ist ja im Grunde, die Leute hören sich nicht mehr ein ganzes Album an. Man geht dann wieder zum Plattenspieler, dreht die Platte um, all diese Mühen, die man in den 80ern hatte, sondern man flippt so durch die Gegend irgendwie. Also wie sehr braucht es eigentlich noch ein Album? Man könnte ja auch wie so Hip-Hop-Acts ganz häufig oder Taylor Swift haut dann irgendwie 12 Songs einfach einzeln raus und belegt dann die ganzen Charts. Wie ist das für dich?
Wir haben das ausprobiert. Unser Plan war nämlich eigentlich, 2020 ein Album zu veröffentlichen. Und da hat uns Corona dann einen Strich durch die Rechnung gemacht. Und weil wir aber trotzdem irgendwie im Gespräch bleiben wollten und trotzdem Musik veröffentlichen wollten, haben wir 2 EPs veröffentlicht. Und das haben wir genauso gemacht, wie du es gerade gesagt hast. Also immer nur Songs nacheinander veröffentlicht. Es gab keinen wirklich roten Faden, weil uns auch die ganze Musikindustrie suggeriert hat, ihr müsst das machen. Das ist jetzt der neue heiße Scheiß. Ihr dürft nicht in Vergessenheit geraten. Das Album, das war von gestern. Ihr müsst jetzt nur noch Single-Track-basiert denken. Und wir haben für uns gemerkt, dass es überhaupt nicht funktioniert hat. Also so für unsere Arbeitsweise. Ich fand es sehr unbefriedigend. Also vielleicht ist das so, weil ich auch anders aufgewachsen bin. Ich wurde mit dem Album sozialisiert. Ich bin immer total hinterher, die Geschichte hinter dem Album zu verstehen. Ich will mir das Cover angucken. Ich möchte da irgendwie Zeit mit verbringen. Und das hat sich bei diesen EPs überhaupt nicht gut angefühlt für uns. Und deswegen war klar, dass wir danach gerne ein Album haben wollen, was auch wirklich einen roten Faden hat. Eine Geschichte, was irgendwie, ja, was so ein Gesamtkunstwerk auch irgendwo ist.
Inwiefern hat sich denn der Sound verändert? Also inwiefern ist ein anderes Leben auch irgendwie ein anderes Produkt geworden, dadurch, dass ihr älter geworden seid und Corona natürlich ein großer Einschnitt in die Gesellschaft war und all das, was man sonst noch so erlebt?
Ja, sowieso. Also musikalisch war es aufregend für uns, weil wir mit einem befreundeten Produzenten diesmal aufgenommen haben, mit Felix Gerlach. Und der große Unterschied war erstens, dass wir altersmäßig ziemlich auf einem Level waren und dass wir in Hamburg aufgenommen haben. Und das war echt toll, da wir so auf Augenhöhe produzieren konnten. Wir haben auch gemerkt, es ist jetzt schon unser viertes Album. Das heißt, wir haben auch schon Ahnung mittlerweile. Wir haben ganz viel über die ersten beiden Alben nachgedacht beim Produzieren vom vierten Album und haben gemerkt, dass wir da einfach noch, wir haben noch nicht so viel erlebt und wir hatten auch noch nicht so viel Ahnung und haben natürlich viel mehr den Produzenten und Produzentinnen, nee, stopp, es gab nie Produzentinnen, so ehrlich muss ich auch mal sein, es waren immer nur Produzenten. Wir haben denen immer mehr geglaubt, was die gesagt haben. Und diesmal hatte man einfach schon viel mehr eine Ahnung, wie das klingen soll. Einfach weil man so viel Zeit schon mit der eigenen Musik verbracht hat. Das war toll. Und textlich haben wir ja schon drüber gesprochen, ne? Also wir sind einfach älter geworden, es klingt immer so blöd, aber so ist es nun mal. Und also das ist ein großes Thema. Dann haben wir auch die politische Landschaft, hat uns auch wieder sehr viel Sorgen bereitet. Darüber haben wir Songs gemacht und eigentlich alles, was gerade so bei uns aktuell war, haben wir versucht, auf dieses Album zu packen.
Ihr werdet morgen eine Album-Release-Party machen im Bahnhof St. Pauli. Das ist restlos ausverkauft. Wir können also keine Werbung mehr für diese Veranstaltung machen. Aber wie ist es denn jetzt so, mit dem neuen Produkt dann auf der Bühne zu stehen? Werdet ihr dann morgen einfach das Album so nach und nach durchspielen oder gibt es dann auch nochmal ein paar Hits von früher?
Hits for free. Wir spielen das komplette Album einmal von vorne bis hinten und danach spielen wir aber noch so ein kleines Best-of. Wir hatten auch überlegt, wirklich nur das Album zu spielen, aber ich war jetzt vor ein paar Wochen auf einem Konzert von Frederik Wahle. Kennst du den noch? Frederik Wahle ist natürlich bekannt nicht. Das
Nein.
ist so wirklich nicht so ein Kindermusiker und das gibt's auch schon ewig.
Ich war nie Kind.
Meine Eltern, das glaube ich dir nicht, Lars. Meine Eltern haben das schon gehört, damals als Kind. Und der gute Mann war also mit 80 auf der Bühne und er hat ganz viele Hits, so wie zum Beispiel Anne Kaffeekanne. Ich weiß nicht, ob du das kennst. Nee, dir sagt das alles nichts, ne?
Nee.
Die Katze tanzt allein. Weißt du alles nicht, ne? Also alles große Hits, so, ne?
Deine Verzweiflung in der Stimme gerade.
Ja, wieso kennst du das nicht?
Ein bisschen so, als wenn ich Wolf Zukowski nicht kennen würde.
Ja, die sind wirklich, also nicht ganz auf einem Level, muss man zugeben, aber schon auch, egal, worauf ich hinaus wollte, ich war da beim Konzert und er hat einfach keine Hits gespielt. Und alle waren total traurig darüber. Und ganz viele Kinder, die da waren, waren irgendwie unglücklich, weil die sich mit ihren Tonys so gut vorbereitet hatten und dann spielte die Hits nicht. Das wird es bei uns nicht geben. Also wir haben schon Bock, auch noch ein kleines Best-of zu spielen.
Das Leben ist auch ein anderes geworden, weil Social Media immer mehr unser Leben bestimmt. Also als ihr euer letztes Album rausgebracht habt, da war Instagram der neue heiße Scheiß. Jetzt reden alle über TikTok. Habt ihr einen Kanal und nimmt das irgendwie Einfluss auf euch oder sagt ihr, egal, wer nicht bei TikTok ist, wir zum Beispiel, dann ist uns auch egal, wenn wir nicht von 13-Jährigen gehört werden.
Ja, ich glaube, so einfach ist es leider nicht mehr. Also, dass wirklich nur noch die 13-Jährigen bei TikTok sind, das stimmt einfach nicht mehr. Also, wir haben einen TikTok-Kanal. Es hat aber ein bisschen gedauert, sich damit auseinanderzusetzen, weil wir das privat alle nicht benutzt haben. Und du wirst es selber kennen, so ein soziales Medium zu bespielen mit seiner Arbeit, ohne das selber zu nutzen, ist richtig schwierig, weil du überhaupt nicht weißt, wie das so funktioniert und so. Und wir haben jetzt so einen Deep Dive gemacht und haben alle auch privat versucht, TikTok zu benutzen. Ich fand es echt nicht einfach, aber so langsam habe ich eine Ahnung davon, wie das funktioniert. Und so langsam gibt es dann auch mal ein, zwei Videos von uns, die auf TikTok ganz gut liefen. Aber es war echt Arbeit. Und es gab mehrere Momente, wo ich auch gedacht habe, komm, wir machen das einfach wie Ketka und machen einfach fast gar kein Social Media. Aber ich habe das Gefühl, dass dann doch viele Leute es nicht mitkriegen würden.
Ich habe ganz am Anfang euren Podcast erwähnt, Sommer ohne Wolken. Das war am Anfang mal so ein bisschen Gesprächstherapie und dann ist es irgendwie größer und besser geworden und erfolgreicher, weil viele euch einfach zuhören wollten, weil ihr habt ja sehr viele bandinterne Sachen besprochen und eure Positionen irgendwie ausgetauscht. Fand das von Anfang an eine total tolle Idee, war aber natürlich schon auch nochmal ein Sprung ins kalte Wasser, einfach so offen zu sprechen, oder war das gar nicht das Problem?
Das war eigentlich nicht das Problem. Also die Idee von Anfang an war eigentlich so ein Begleitmedium zu schaffen, dass wenn man die Band und die Musik toll findet, auch alle zwei Wochen nochmal so ein bisschen detaillierter hören kann, was eigentlich bei uns gerade abgeht. Und uns hat das sehr viel Spaß gemacht. Wir haben auch diesen Podcast gegründet, weil wir so viele Demos immer rumliegen hatten, also Songs, die nie veröffentlicht wurden. Und wir das Gefühl hatten, eigentlich wollen wir diesen Songs auch nochmal einen Rahmen geben. Und das haben wir dann in diesem Podcast eben gemacht, dass wir eigentlich auch immer jede Folge einen Song vorgestellt haben, den wir nie veröffentlicht haben. Und das hat total Spaß gemacht.
Wir sind jetzt auch bei einer Sache, die vielen Leuten Spaß macht. Das ist mich.
Nice. Oder Scheiß.
Du musst dich entscheiden. Möchtest du loben oder möchtest du etwas kritisieren? Wofür hast du dich entschieden?
Ja, und es geht wirklich um Hamburg, richtig?
Ja.
Genau. Ich habe mich dafür entschieden, was zu kritisieren, was total meinem Naturell widerspricht, weil ich bin echt so ein People-Pleaser. Da muss ich echt noch selber an mir arbeiten. Ne? Deswegen am liebsten gehe ich in einen Raum und schüttel jedem die Hand und sage, wie gut er oder sie aussieht und möchte nochmal irgendwas loben. Aber mir ist was so ein bisschen aufgestoßen. Deswegen würde ich gerne in die Scheiß-Kategorie gehen, wenn das okay ist für dich.
Unbedingt, ja.
Okay, Lars, pass auf. Ich saß vor einigen Wochen beim Reeperbahn-Festival hier in Hamburg. Reeperbahn-Festival ist ein wahnsinnig tolles Festival in Hamburg. Ich glaube, es gibt es jetzt auch fast schon 20 Jahre. Es ist eine richtige Institution. Ich bin immer wieder gerne privat da gewesen. Wir haben auch als Band dieses Jahr da gespielt. Also das Reeperbahn-Festival per se möchte ich nicht kritisieren, weil ich das einfach eine tolle Sache für Hamburg finde und auch von Hamburg, weil es wird ja auch ordentlich subventioniert. Ich möchte aber einen Teil des Openings kritisieren. Ich saß nämlich bei der Eröffnungsfeier beim Reeperbahn-Festival in der ersten Reihe, noch vor dem Bürgermeister.
Verrückt.
Ich weiß nicht, ob ich hier, ja, genau, völlig verrückt. Ich weiß auch nicht, wie das passiert ist, aber habe die Opening-Show gesehen und waren auch viele Sachen, die ich total toll fand. Ich habe mich aber ein bisschen an dem Motto des Reeperbahn-Festivals gerieben und darüber würde ich ganz kurz gerne sprechen wollen. Das Motto des Reeperbahn-Festivals war dieses Jahr Let the Music Grow. Und dieses starke Motto wurde auch von allen Sprecherinnen und Sprechern, die auf der Bühne waren, dann immer wieder wiederholt. Also unser erster Bürgermeister Peter Tschentscher war da, Claudia Roth hat das gesagt und auch die Gründer des Festivals haben immer wieder betont, das ist uns besonders wichtig dieses Jahr, let the music grow. Und mir ist das so ein bisschen fad aufgestoßen in der ersten Reihe, in der ich saß, weil ich nicht das Gefühl habe, dass unsere Politik hier in Hamburg viel dafür tut, damit die Musik wachsen kann. Also gerade kulturelle Räume, in denen man sich treffen kann, die schließen eher, als dass sie neu öffnen. Die Astra-Stube ist wieder ein Beispiel, ist zugegangen. Ich weiß, es wurde jetzt ein anderer Ort auch schon gefunden, wo es eine neue Astra-Stube geben kann. Mit Molotow das Gleiche. Also es sind immer wieder wichtige Kulturstädte, die irgendwie zugemacht werden oder weg müssen. Und es gibt noch ganz, ganz viele Sachen, wo ich das Gefühl habe, hier wird es eher den NewcomerInnen schwer gemacht als leicht gemacht. Und deswegen hat es mich irgendwie geärgert, dass da alle auf der Bühne standen und das immer wieder betont haben, dass das ihr Motto ist, wo ich gerade das Gefühl hatte, nee, ihr macht eigentlich genau das Gegenteil gerade. Ja, das fand ich echt ein bisschen scheiße, wenn ich das so sagen darf. Aber ich sage ich auch nur, weil wir in dieser Kategorie sind.
Ja, das kann ich gut nachvollziehen und ich sag mal so, man kann ja nicht immer alles nur super finden, man sollte auch mal ein bisschen Ecken und Kanten zeigen, das hast du hier mit Sicherheit getan. Lieber Ole, ich wünsche dir eine ganz wunderbare Reise mit eurem neuen Album, ihr geht damit natürlich auf Tour, allerdings erst im nächsten Jahr und da wünsche ich dir ausverkaufte Hallen und ganz viel Inspiration für noch viele weitere Alben. In diesem Sinne, ahoi.
Vielen, vielen Dank, ciao.
Dieser Podcast wird präsentiert von der Gute-Leute-Fabrik, der Hamburger Morgenpost und Ahoi Radio.